FC Tickenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Tickenphilosophen. Ja, große Tage rund um den ersten FC Köln. Beim BVB haben wir gerade gespielt in einem wirklich ganz anständigen und schönen Stadion. Noch schöneres werden wir morgen spielen gegen den FC Bayern. Freuen wir uns alle schon drauf. Trotzdem müssen wir natürlich über das BVB-Spiel reden und natürlich auch, wie wir gegen die Bayern bestehen können. Und das machen wir natürlich wieder mit unseren Experten. Und da freue ich mich als Ersten auf jemanden vom Geißblock, Marc Merten. Heute wieder bei uns, der Experte vom Geißblock geschickt. Herzlich willkommen, lieber Marc.
Vielen lieben Dank, ihr beiden. Danke, dass ich wieder da sein darf. Mal gucken, was das gibt heute.
Ja, wir freuen uns und wir freuen uns ganz besonders, dass natürlich auch er es wieder einrichten konnte, dass er da ist. Von der WAZ, aber eigentlich natürlich unser Co-Host Julian Witzel, Chefanalyst bei uns. Und auch dir ein herzliches Willkommen, lieber Julian.
Ja, schön, dass du auch wieder da bist, Ralf, dass du es einrichten konntest. Du bist dann mein Co-Analyst.
Genau, ja? Genau. Also ich bin, was das angeht, bin ich wirklich nur der Co, da nee, bin ich ehrlich.
Nein, alles gut.
Gar kein Thema. Dann lass uns doch einfach direkt analysieren. Und da hat natürlich der Gast das erste Wort. Er hat schon den ersten Schluck Intus, den braucht er vermutlich nach diesen Erlebnissen. War ein Spiel, was unheimlich viel, ja, wie soll ich sagen, an Storys bot. Was ist bei dir zentral so hängen geblieben?
Ich glaube, jeder, der das Spiel verfolgt hat und der das Herz am richtigen Fleck hat, glaube ich, bei dem bleibt diese Szene in der 82. Minute hängen, als Timo Hübers da liegen geblieben ist. Ich glaube, das ist die große Tragik hinter diesem Spiel. Lukas Kwasniok hat es danach gesagt, manche Tage will man einfach vergessen. Und das ist mit Sicherheit so einer. Denn das eine ist das Sportliche, dass der FC halt ein Spiel verloren hat, auf die unglücklichste aller Arten. Aber das, was es so tragisch macht, ist, dass niemand weiß, wie es mit Timo weitergeht. Und deswegen wirklich nochmal gute Besserung nach draußen. Ich hoffe, dass er da gut durchkommt, vor allem mental damit klarkommt. Denn das sah richtig, richtig übel aus. Und dass der FC da komplett dicht hält, gerade wie es ihm tatsächlich geht und was da wirklich passiert ist, zeigt, glaube ich, auch das Ausmaß, was da kaputt gegangen sein könnte.
Das ist auch nach den Bildern, die man gesehen hat, zu befürchten gewesen. Also ich konnte ja gar nicht hinsehen. Auf der anderen Seite, klar, will man ja wissen, was ist passiert. Das ist so ein bisschen so die Krux dabei. Man will nicht hinsehen und muss es am Ende doch. Wie hast du empfunden?
Ja, ähnlich wie Marc, wie glaube ich fast alle. Also allen war vollkommen klar, nachdem er da am Boden lag, dass es auf jeden Fall was ganz Heftiges ist. Und ehrlicherweise wäre ich ja jetzt froh gewesen, wenn dann so eine Diagnose kommt wie Kreuzbandriss.
Ja, ja. Dass das relativ, so verrückt das klingt.
Beziehungsweise, dass dann relativ klar benannt wird, was es ist. Aber du hast ja jetzt ja schon auch angedeutet, man weiß es ja noch nicht und eventuell ist das ja noch weit schlimmer. Deswegen drücken wir ihm einfach alle Daumen, dass er in erster Linie gesund wird. Und ja, ist heftig und echt schlimm. Und in dem Zusammenhang auch, finde ich, total unverständlich, abgesehen davon, du warst ja dann dadurch auch in Unterzahl. Ja. Ich finde diese Regelung, dass du nur bei Kopfverletzungen nochmal wechseln darfst, oder? Wenn ich ja richtig informiert bin.
Da bin ich nicht 100% im Thema.
Ich meine bei, zumindest, okay, dann ist jetzt so ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich meine bei einer klaren Kopfverletzung, die relativ schnell dann diagnostiziert wird vom jeweiligen Mannschaftsarzt, dürftest du dann sogar nochmal wechseln.
Ja, bin ich jetzt auch nicht ganz.
Aber das können wir ja nachreichen oder könnt das auch gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall in dem Falle darf man es nicht und das ist ja auch ein bisschen komisch.
Absolut.
Also weil von simulieren kann ja nicht die Rede sein. Nee,
ne? Das hat glaube ich jeder mitbekommen. Das ganze Stadion hat es mitbekommen und du hast ja auch mitbekommen, wie dann die Stimmung erstmal runterging. Ja. Ne? Und dann es war auf jeden Fall ein ganz furchtbarer Moment und an der Stelle können wir glaube ich alle nur uns dem anschließen, was schon gesagt worden ist. Timo Hübers wirklich alles erdenklich Gute. Und natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass er seine Karriere auf jeden Fall fortsetzen kann. Das ist halt so, wenn man das so sieht, da muss man nämlich darum fürchten und wir hoffen, dass er es halt dann doch noch kann. Ja, werden wir sehen. Der FC, wir können ja gleich noch darüber reden, wenn wir das Spiel sozusagen auch nochmal abgearbeitet haben, wie der FC sich jetzt verhalten sollte. Das ist ja auch personell, passiert ja auch was. Auf das Spiel selbst kann man natürlich trotzdem irgendwie nochmal eingehen, weil der FC hat sich ja alles andere als schlecht verkauft.
Auf jeden Fall. Also das hast du auch danach gespürt, dass die Spieler total niedergeschlagen waren. Auf der einen Seite wegen Timo, auf der anderen Seite aber auch, weil sie wirklich alles auf den Platz gelassen haben. Die wussten, die spielen gegen einen hervorragenden Gegner. Lukas Kwasniok hat es auch vor dem Spiel gesagt, dass Niko Kovac diese Mannschaft in Dortmund wirklich nochmal anders aufgestellt hat, mental anders aufgestellt hat. Und du hast gesehen, Dortmund hat versucht, von der ersten Minute an dominant zu sein. Und in der ersten Halbzeit hat der FC das, wie ich fand, überragend gemacht, ja. Fußballerisch auch, sich zu lösen, über die schnellen Kaminski, Elmaler vor allem, immer wieder nach vorne zu kommen, Nadelstiche zu setzen, hinter die Abwehrreihe zu kommen. Und das hat super funktioniert und du willst gar nicht wissen, wie dieses Spiel verlaufen wäre, wenn dann tatsächlich Said Elmaler eine dieser beiden Großchancen genutzt hätte.
Ja.
Und dann aber ist es halt auch die Qualität Dortmunds, in der Pause ein, zwei Veränderungen vorzunehmen, um den FC dann danach wirklich Stück für Stück reinzudrücken. Am Ende stehen, ich glaube, es sind 30-5 Torschüsse, 17-2 Ecken. Dann ist es halt dann, irgendwann ist der Druck zu groß, gerade dann in der Überzahl. Aber trotzdem, der FC hat's mental wirklich gut gemacht, auch bis in die letzten Sekunden hinein, trotz des Überschocks. Alles auf den Platz gelassen, hat ganz, ganz starke Zweikämpfe geführt, hat alles reingeworfen und dass du dann so ein Murmeltor hinten rausbekommst, das geht durch 13 Beine durch, das ist einfach bitter. Das ist wirklich bitter.
Also wenn ich das bedenke, wir haben also hinterher natürlich auch, du diskutierst mit Freunden und sagst, okay, der eine sagt, wir hätten einen Punkt verdient, der andere sagt, Quatsch, Dortmund war hoch überlegen, hat sich den Sieg hoch verdient. Eigentlich ist ja beides richtig. Der FC hätte moralisch gesehen eigentlich das Unentschieden, den Sieg nicht, aber das Unentschieden so mindestens verdient gehabt.
Ich finde auch auf dem Platz, weil du musst ja sagen, man könnte ja sagen, durch Glück. Glück ist, finde ich, wenn Dortmund aufs leere Tor daneben schießt oder an die Pfosten schießt oder an die Latte schießt. Aber du hast ja die Qualität im Tor gehabt durch Schwäbe, der das verhindert hat. Also ist das ja keine Form des Glücks, finde ich. Und der gehört, ist ja Teil des FC-Kaders und so gesehen hat er die Qualitäten dann eingebracht, damit der FC den Punkt hält. Und wie Marc ja aussagt, in der ersten Halbzeit hat es ja sogar die klaren zwei Chancen. Gut, Adeyemi hatte auch eine ähnlich groß gelagerte Chance, aber nicht so groß wie die Elmaler-Chance zumindest, die eine. Da hätte es ja sogar oder definitiv in Führung gehen können. Und natürlich in der zweiten Halbzeit wurde es dann sehr krass vom Übergewicht der Dortmunder und von den Spielanteilen, alles klar. Und trotzdem, wie gesagt, war das ja die Qualität von eines Kölner Spielers, der den FC diesen Punkt in der Phase verdient hat.
Ich unterstreiche das. Ich würde sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, bis zur 70. Minute etwa hat die Mannschaft das auch hervorragend wegverteidigt. Also natürlich kannst du nicht alles verhindern bei so einer Truppe, ne? Also, und die sind natürlich im zweiten Abschnitt immer auch stärker geworden. Aber der FC hat das, wie ich fand, relativ intelligent und gut wegverteidigt, dass da ab und zu mal einer durchrutschte und dann ein guter Torwart letztendlich dann auch zutage trat. Das natürlich. Aber es ist nicht so, als hätte Dortmund bis zur 70. etwa die ganz, ganz, ganz großen Chancen, wenn man jetzt die Gyarassi-Chance mal wegnimmt, gehabt hat.
Ja, es ist ja genau wie du sagst, du brauchst, um gegen Dortmund als Aufsteiger, egal ob du FC bist oder jemand anderes, um in Dortmund zu bestehen, einen Punkt zu holen, vielleicht sogar eine Siegchance zu haben, brauchst du von hinten bis vorne wirklich gute Leistungen. Und da fängt das eben bei Marvin Schwäbe an, der einen wirklich guten Tag erwischt hat, bis hin dann zu vorne, dass du halt das Glück haben musst oder dann die Qualität in den entscheidenden, ganz wenigen Momenten dann auch eine Chance zu nutzen. Aber du hast gemerkt, dass der FC war mental da, der war gut eingestellt, die haben gute Zweikämpfe geführt, die haben Dortmund teilweise auch den Schneid abgekauft. Du hast gemerkt, wie gereizt Adeyemi irgendwann war. Cenk Özkacar hat das, wie ich fand, gegen Adeyemi zwischenzeitlich richtig gut gemacht, weil er auch wusste, er kann den so ein bisschen kitzeln, ein bisschen reizen. Du hast immer wieder gemerkt, wie er ihn so auch leicht provoziert hat, verbal mal einen mitgegeben. Und da merkst du, da war jeder wirklich auf der Höhe und du kannst nicht alles verteidigen gegen so eine Mannschaft, auch gegen solche Einzelspieler. Und dann brauchst du halt Marvin Schwäbe und der war da.
Ja. Und dann hat vielleicht so das einzige Fünkchen, was dann vielleicht gefehlt hat, war das, was die letzten Wochen immer gut geklappt hat, diese Effektivität oder dieser Pluspunkt, wenn die Joker kommen und offensiv nochmal was kreieren oder bereitstellen, weil Ache und Meiner waren dazu zumindest in der Form jetzt auch nicht in der Lage. Klar, die wurden auch mit hinten reingedreckt, aber man hofft natürlich dann, dass wenn so ein Meiner kommt, dass du vielleicht nochmal diese eine Umschaltsituation hast, um dich dann nochmal entscheidend zu befreien. Und das fehlte dann am Ende. Und dann die Schlinge wurde ja immer enger gedrückt. Und klar, zu Hübers kam es dann nochmal hinzu, dann noch in Unterzahl. Ja. Aber ich finde trotzdem viel, wie Marc sagt, viel ist das meiste, was man einfach viel positiv herausstellen muss. für einen Özcatcher war es das Startelfdebüt, ne?
Ja.
Also das muss man mal überlegen.
In
dort, also
er hat in Regensburg begonnen.
Aber ja, genau, aber Bundes... Und dann vor so einer, vor so einer Kulisse. Und ich finde, der hat so eine Bierruhe auch an sich. Also ich mag den vom Typen her auch total gerne.
Ja.
Und dann aber auch, als er rauskam, ein Heinz, der sich natürlich sowieso sofort direkt wieder integriert, alles reinschmeißt. Die Einwechslung von Kraus fand ich auch defensiv sehr sinnig. Ich meine, klar, da hat Kwasniok ja selber gesagt, er hat dadurch natürlich offensiv ein bisschen was aufgegeben. Aber ich glaube, eine Kröte musst du dann auch schlucken gegen Dortmund, ne? Weil du ja weißt, ja, es könnte irgendwann hinten raus eng werden. Andererseits, ja, das sind halt so diese zwei Sachen, wo man vielleicht drüber überlegt, was wäre, wenn du einen Bülter länger auf dem Platz gelassen hast, weil der hat selber ja nie keine große Chance gehabt, aber zum Beispiel, wie er allein diese Elmaler-Chance vorbereitet, ist ja überragend.
Ja, ja.
Ne? Ja, also das ist so ein bisschen, also du wusstest natürlich, ja, oder das weiß der Gegner auch, die nehmen noch einen Offensivmann raus und wollen die Defensive weiter stärken. Dadurch wissen wir auch, woran wir sind. Ne? Das ist vielleicht auch, kann auch ein Signal sein, ich weiß es nicht. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten.
Das sollte ja der Versuch sein, in dem Moment, in dem du Bild herausnimmst, bei dem du ja auch nicht wusstest, wie viel Luft hat der wirklich, dass du den Kraus bringst auf einer Position, die vorher Kaminski fast einnehmen musste, weil er sich halt immer mal wieder so hat zurückfallen lassen müssen, um diesen Raum von Groß, aber auch Adeyemi und Rias dann noch mehr einzuengen. Und dann hast du da Kraus positioniert, was defensiv dann ganz gut funktioniert hat. Aber du hast durch Bülter mit seiner Präsenz auch vorne mit denen dann auch geopfert, der dann auch mit noch mehr für Entlastung sorgen konnte. Aber ja, da sagte Kwasniok, auch defensiv ist es aufgegangen, offensiv nicht. Irgendeine Kröte musste schlucken. In dem Fall, der FC hat in Dortmund ganz klar die Marschroute verfolgt. Wir verteidigen dieses 0-0. Wenn sich nach vorne was ergibt, dann versuchen wir das. Aber Prio 1 ist das 0-0 verteidigen. Und deswegen war diese Maßnahme auch nachvollziehbar. Aber es hat halt.
Schöner wäre
halt
gewesen, wenn du dann diesen 1-0-Puffer gehabt hättest, ja, aus der ersten Halbzeit, ne? Dann ist das natürlich nochmal was anderes, weil du weißt, ja gut, zur Not fängst du dir noch einen, ne? Aber dann hast du wenigstens, dann hast du den Punkt, ne?
Das ist jetzt auch die erste, sagen wir es ruhig, 100%ige, die er jetzt versemmelt hat, Elmaler. Und dann sieht man, dass er menschlich ist. Das ist ja eigentlich auch beruhigend, ne? Weil er bisher ja, glaube ich, so ziemlich eigentlich fast alles gemacht hat, was er machen musste. Oder manche auch Dinge, die er gar nicht machen muss, auch gemacht hat.
Ja, also, ich auch mal sagen.
Das ist wahrscheinlich noch viel eher, hast du recht. Aber den nicht zu machen, das würde ich ihm jetzt auch gar nicht groß vorwerfen. Er kam aus einem riesigen Tempo und hat dann ja meines Erachtens auch abgestoppt, um den Ball kontrollieren zu können. Oder habe ich da eine falsche Sichtweise?
Ich glaube, er kam mit seinem einen Ballkontakt kurz bis zum Strafraum und hat gemerkt, der eine Ballkontakt hat nicht gereicht, um so nah an Kobel ranzukommen, um ihn dann aussteigen zu lassen oder zu verladen. Und dann hat er nochmal einen Ball sich vorgelegt. Und der Kontakt, wenn man genau hinschaut, ist nicht sauber.
Okay.
Den legt er sich leicht in den eigenen Lauf, sodass er dadurch abstoppen muss und dann sich so drehen muss, dass er einfach nicht den perfekten Winkel zum Tor hat. Das war ein minimaler technischer Fehler. Aber da siehst du, wie wichtig in so einer Situation auch die technische Präzision dann ist. Ja. Das ist, mein Gott, der Junge ist so großartig bisher gewesen.
Hat er nichts falsch gemacht?
Ist auch am Ende eine Art und Weise, daraus zu lernen. Vielleicht sagt er beim nächsten Mal, okay, ich kann schon vorher abschließen, dann kommt Kobel auch nicht dran. Ja, also.
Ja, du wolltest was dazu sagen?
Dem ist ja fast nichts hinzuzufügen. Nur natürlich auch, du spielst, dann läufst halt auf den Kobel hinzu und der ist im 1 gegen 1 schon, also auf jeden Fall Weltklasse und du siehst auch, wie lang der stehen bleibt und der bewegt sich nicht. Also ich wüsste, gegen welche er das Tor gemacht hätte, die auch früher mal in Köln gespielt haben, die lassen sich dann gerne nach hinten fallen. Dann hätte er nämlich diesen Lupfer machen können. Ich hatte den Eindruck, da hat ein bisschen darauf auch spekuliert.
Ich auch. Ich hatte auch gedacht,
ja,
der macht einen
Lupfer. Ja, aber das kannst du bei Kobel nicht machen. Der bleibt ja so lange so stehen.
Ja, ja.
Das ist übrigens ja auch eine große Schwäbestärke. Der ist ja auch sehr lange gemacht. Natürlich vielleicht Kobel noch mal ein Müh besser. Aber ich meine, trotzdem geht der ja so knapp am Pfosten vorbei. Ja. Der kann ja dann auch irgendwie an Innenpfosten und rein und etc.
Er hat ja nichts falsch gemacht. Da bleibe ich bei. Nee, dass der Ball dann vorbei
geht. Und natürlich, er wusste, der war... hatte für Fußballerverhältnisse extrem viel Zeit, weil der Anton kam ja nicht mehr hinterher. Den Benze Baini hat er, glaube ich, ganz am Ende erst wahrgenommen. Also er wusste eigentlich, er läuft so auf den Kobel zu. Und ja gut, dann hast du ja auch 80 Gedanken im Kopf, glaube ich, ne?
Natürlich.
Das war nicht sein Standard-Move, wo du weißt, er zieht so nach innen und schließt dann ab. Das, was alles so gefühlt eine flüssige Bewegung ist. So viel Zeit hast du in der Bundesliga ja seltenst. Ja.
Ich hatte gedacht, dass er bei der zweiten Chance, die er hatte, wo er dann nochmal einen Schlenker macht, dass er da vorher abschließt. Weil der war in der perfekten Schussposition. Aber
dachte ich auch.
Naja, genau. Mein Gott, so ein Junge fängt dann plötzlich vielleicht doch einmal vor der Süd in Dortmund mit 300.000 Fans da in Schwarz-Gelb bei der Wand dann vielleicht einmal kurz an zu wackeln und zu denken, das sei ihm mehr als verziehen. Und man wünschte sich einfach nur, dass er beim nächsten Mal wieder sagt, okay, weißt du was, einfach rein mit der Pille.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass er, ich unterstütze deine These, dass er vielleicht im Hinterkopf, im Unterbewusstsein die erste Szene bei der zweiten Szene noch tatsächlich dabei hatte. Ne? Dass er dann auch ein bisschen, dann am Ende der Abschluss ja auch ein kleines bisschen überhastet kam, ne? So, und dann Rückenlage und dann ging er halt drüber. Ja, passiert halt, ne? Und mein Gott, lass mal froh sein, dass wir ihn haben. Er hat ja in diesem Spiel ja wieder unter Beweis gestellt, dass er derjenige ist, der die Szenen hat, ne? Und ja, ist schon fast, wie soll ich sagen, so eine gewisse Abhängigkeit schon, ne? So, weil als er dann müde wurde und dann ausgewechselt wurde, kam ja gar nichts mehr vom FC offensiv.
Ja, zumindest, das habe ich ja eben so gesagt, ich hätte mir auch von den Einwechslungen so ein bisschen mehr erhofft. Allerdings, so ein, wenn du so zu dem Zeitpunkt so einen Ragnar Ache bringst, habe ich auch nicht die Hoffnung, dass er so diesen Umschaltmoment kreiert. Also das wäre dann wirklich nur die Karte meiner, auf die ich gehofft hatte. Und die waren halt so sehr in der Defensive gefangen, sage ich jetzt mal.
Ja, ja.
Ich weiß, worauf du zwar hinaus willst, aber ich glaube, das ist natürlich auch diesem Spiel und dieser Gegnerqualität im Extrem geschuldet.
Ja, ja.
Also ich glaube, das hast du in der Bundesliga in dem Ausmaß dann auch nicht so oft, diese Abhängigkeit vielleicht von ihm. Ich glaube, sonst generell, wenn ich die letzten Wochen sehe, finde ich die offensive Abhängigkeit, was so den Fixpunkt oder sowas angeht, der Mannschaft, ist bei mir schon noch eher ein Kaminski, der vieles auch vorne offensiv einleitet etc. Aber klar, der hat halt eine Extraklasse. Und das war ja eigentlich das Wichtige, worauf man gesetzt hatte. Wie schlägt er sich jetzt selber gegen die, ich sag jetzt mal, größten Teams in Deutschland? Und man sieht, er hat trotzdem zwei große Chancen. Also ja, er kann sich da auch durchsetzen, auch wenn er einige Male hängen blieb oder der Schlotterbeck ihn auch mal wirkungsvoll umgemäht hat, sage ich jetzt mal. Ne? So,
das fand ich übrigens interessant.
So nach dem Motto, willkommen in der Bundesliga.
Ja, ja. Ja, da gab es schon ein paar Signale. Ich glaube, einmal hat er ja auch so gemacht, nach dem Motto, du kommst nicht an mir vorbei. Ne? Musste ich an Herr der Ringe denken, aber
also. You shall not pass. Aber das ist, mein Gott, also wir sind da auf dem höchsten Niveau, nicht nur der Bundesliga, genau. Sondern jetzt, wenn wir dann irgendwann auf Mittwoch zu sprechen kommen, natürlich auch international auf höchstem Niveau. Und das ist auch wichtig für den Jungen, solche Erlebnisse zu haben. Es ist wichtig, auch gegen diese besten Verteidiger Deutschlands oder teilweise international, dann aber auch zu wissen, ich komme auch da zu Chancen. Insofern, das ist alles ein Prozess. Ich würde sagen, was die Abhängigkeit angeht, ist es tatsächlich bei ihm noch nicht mal so groß. Ich würde sagen, dass man gesehen hat, dass diese Kombi aus Kaminski, Elmaler und Bülter gut funktioniert. Ich persönlich finde tatsächlich immer noch, dass Bülter der Schlüssel in der Offensive ist, damit das alles gut funktioniert. Das war total wichtig, dass der jetzt wieder da ist. Denn der bringt diese Mischung aus Körperlichkeit, einer gewissen Grundschnelligkeit, aber eben auch der Übersicht für die Mitspieler mit. Das hat man in den ersten Spielen auch gesehen. Und ich glaube, wenn man jetzt bedenkt, dass Thielmann auf der rechten Seite nicht da ist, dass Waldschmidt nur wirklich für ausgewählte Spiele da vorne die richtige Funktion hat, dass diese drei, glaube ich, in den nächsten Wochen ganz wichtig sein werden, solange Thielmann verletzt ist. Denn Ache, das war beispielsweise was ich hatte weniger auf meiner gesetzt als auf Ache, weil ich gehofft hatte, dass Ache, der ja eigentlich in der Lage ist, auch mal einen Ball vorne festzumachen, das einfach nicht geschafft hat. Da war auch Dortmund einfach so stark in dem Moment, so überlegen, dass er sich nicht durchsetzen konnte. Ich glaube, da hat Kwasniok noch mehr gehofft, dass man ihn als Wandspieler noch eher benutzen kann, um dann mit seiner Funktion dann vielleicht mal zumindest ein bisschen vorne den Ball halten zu können.
So denn ein bisschen das hat Ruhe reinbringen, meinst du?
Einfach mal, du kannst einen Ball hinten rausspielen, der macht den fest, legt den ab und dann kommst du irgendwie, rückst nach und kannst mal in Dortmund dann wehtun, aber das hat auch nicht funktioniert.
Nee, also man hat alles versucht. Aber diese Bülter-Auswechslung ist ja nachher auch diskutiert worden, nach dem Motto verständliche Anpassung oder unnötiger Bruch im Offensivspiel. Am Ende muss man natürlich auch ein bisschen drauf schauen, wie weit ist Bülter nach seiner Verletzung. Also ist schwer zu sagen, ne? Was überwiegt da bei dir?
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin ja so ein bisschen zwiegespalten, weil man schon gemerkt hat, so der offensive Bruch war schon in einer gewissen Art und Weise da. Deswegen, ja, gebe ich dir recht. Klar, bei Bülter konnte man feststellen, weil er im Gegensatz zu Kaminski hat er noch nicht gefehlt. Bei Bülter hast du natürlich gemerkt, dass er gefehlt hat in den Spielen. Das ist vollkommen klar. Ja, ja, deswegen, also ich weiß es nicht, wie ich es gemacht hätte. Deswegen kann ich ja jetzt weder was Positives oder Pro-Kontra-mäßiges zu sagen. Nee,
also es ist am Ende, muss man ja auch sagen, dass wir einfach einen bockstarken Gegner.
Und du musst ja sagen, es ist bis zur 96. Minute ist es so gut gegangen.
Ja.
Anders wäre es gewesen, du stellst um und kriegst in der 55. schon das Gegentor oder so, ne? Dann musst du ja doch wieder reagieren und irgendwie dir was einfallen lassen. Und dann ist ein Bülter aber auch schon wieder vom Platz.
Ja, ja, ja.
Dann wäre es ein bisschen was anderes gewesen. Eigentlich ist es ja komplett aufgegangen.
Ne? Es ist lange aufgegangen, sehr lange.
Ja, also ja, und dann geht der Ball geht ja wirklich durch zwei Hosenträger hintereinander, glaube ich. Ne?
Das sind drei FC-Spieler plus Schwäbe, an denen der Ball komplett einmal vorbeigeht.
Ja. Also den geht normalerweise ganz nie durch.
Und dann nochmal so minimal abgefälscht, weil das Bein von Schwäbe wäre sonst sogar da gewesen, glaube ich. Also es war...
Das kam alles zusammen, aber... Ja. Es sollte scheinbar so sein.
Gewundert hat es mich trotzdem nicht,
ehrlicherweise. Nee, mich komischerweise auch nicht. Ich bin auch nicht eskaliert, also nach dem negativen Sinne, so dass man da so ein bisschen seine Wut rauslässt, weil jetzt ist es doch noch passiert. Eher so diese totale Leere, ein anschließenden, also bei mir war das so. Es kann bei mir auch schon mal anders sein, aber in dem Moment, es sind keine Sachen durch die Gegend geflogen, sondern einfach nur diese totale Leere und Enttäuschung, dieses Spiel noch verloren zu haben. Nachdem im Prinzip der ganze Scheißaufwand noch umsonst war, ne? So, das tat weh.
Ja, du hast auch im Stadion sofort gemerkt, was das für ein Schock für die Spieler dann in dem Moment war. Köpfe gingen sofort runter, einige gingen in die Knie, weil du einfach gemerkt hast, okay, die wussten jetzt, okay, das Spiel ist verloren nach dem ganzen Aufwand, den sie da betrieben haben. Und das war einfach, das war Herzschmerz in dem Moment.
Ja, ja.
Ja, aber sie wollten es halt unbedingt für Hübi irgendwie noch durchbringen.
Genau. Ja, ja. Und das hat sie ja schon im Hinterkopf. Also die Spieler natürlich, aber auch als Fans oder Betrachter hat sie das ja die ganze Zeit dann im Hinterkopf, wo ich wusste, die größeren Auswirkungen hat so oder so natürlich die Hübers-Verletzung.
Ja, definitiv, ja.
Ja.
Ja, ja, dann müssen wir indirekt auf diese Verletzung auch nochmal zu sprechen kommen. Die Szene selbst war einfach unglücklich, Punkt. Da gibt es nichts zu sagen. Ne? Aber ich möchte auch vorher auf den Dreifachwechsel nochmal zu sprechen kommen. Da, klar, wird natürlich im Nachhinein, nach dem Motto, jeder hat es ja vorher wissen können, dass da noch was passiert, haben ja doch manche den Trainer kritisiert. Wie siehst du es?
Das fand ich ganz interessant. Meine Kollegin Sonja hat das mal nachgeguckt gestern. Und Kwasniok hat das in Spielen bisher praktisch immer so gehandhabt, dass irgendwann Mitte 70. sind die Wechsel durch. Und er hat auch selbst, glaube ich, sogar gesagt, selbst wenn er jetzt in der 72. nur zwei Wechsel durchgeführt hätte, er hätte vor der Hübers-Verletzung noch den letzten gezogen, um noch mal frische Beine zu bringen.
Ja.
Das ist seine Art, diese Spiele zu gestalten. Ich habe selten einen Trainer beim FC in den letzten Jahren erlebt, der auch so offen kommuniziert, wie er ein Spiel plant. Er sagt ja auch immer gerne, für mich gibt's nicht die Startformation oder die Stammelf. Für mich gibt es eine Elf über 90 Minuten. Und er überlegt sich halt vor dem Spiel ganz klar, ich starte mit diesen 11 Spielern. Und dann sind das und das und das meine Wechsel, die ich dann so und so ziehen will. Der macht sich da ganz klar Gedanken. Das war bisher auch so und gegen Dortmund mit Sicherheit auch so. Ich glaube, das Einzige, was nicht in dieser Konstellation eingeplant war, war der Wechsel von Schenk. Dass er den nach 55 Minuten rausnehmen musste.
Der Ganzkörperkrampf.
Das wäre vielleicht das Einzige gewesen, was er hätte anders machen können. Aber so beeinflusst nun mal auch eine Verletzung oder in dem Fall ein Spieler, der einfach nicht mehr kann, das, was du dir vorher eingeplant hattest. Aber wenn du die bisherigen Spiele durchgehst, wäre in der Regel unter Kwasniok in der 82. Minute ohnehin kaum ein Wechsel mehr möglich, weil er die Wechsel vorher
ist. Er ist da immer sehr früh dran, das stimmt. Also das ist ja auch nicht schlecht. Wir haben ja oft genug moniert in den letzten Jahren, kann man schon fast sagen, dass die Wechsel sehr spät kommen. Bei ihm kommen sie relativ früh und dann kann es halt auch schon mal sein, dass er zu dem Zeitpunkt halt schon gewechselt hat. Das ist das gewisse Risiko, was du da gehst. Und wir haben ja durch Wechsel viel erreicht in den letzten
Jahren. Ja, eben, also ich meine, es ist... Also wie soll man sowas einkalkulieren, ehrlicherweise? Ja, das macht man ja nicht. Also und das war ja vollkommen klar, dass was der Auftrag war ab der 72. Minute, wie das Spiel enden sollte oder welche Hoffnung in den Wechseln steckt. Deswegen, da würde ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Ich war nur ein bisschen verwundert. Schmied, ich weiß nicht, ob das irgendwann öffentlich von ihm auch gesagt wurde, mit der Anmerkung, 4 gelbe Karten. Ja gut, wenn du ihn in die Endphase in Dortmund reinschmeißt, wo du dich in alles und jeden reinschmeißen musst, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt auch nicht gerade gering, dass er sich da auch noch eine gelbe fängt, oder?
Aber durch Cenk war genau das wiederum gültig, ne? Der hat den Heinz schon gebracht, also hat er, das war auch wieder eine Maßnahme, um das Ding irgendwie über die Zeit zu bringen. Und
meine Frage wäre jetzt mehr, findest du das sinnvoll oder nicht? Weil ich kenne sowas mehr so von EMs und WMs, dass man manchmal so taktiert, der steht vor einer Sperre und den brauchen wir aber unbedingt eher im übernächsten Spiel. So ein bisschen verwundert hat es mich schon, weil gerade in so einem Spiel, wenn man weiß, die kommen mit viel Tempo und der hat ja das höchste Tempo, der FC-Abwehrspieler. Also so ein bisschen verwundert war ich schon.
Ja, ja. Ja gut, das war ja sowieso die Aufstellung, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie sehr die eine überrascht hat. Warst du überrascht?
Also was Schmied beispielsweise angeht, er hat es auf der PK vorher schon so angedeutet. Ja. Und er hat ganz klar gesagt in den letzten Wochen, für uns sind die Highlight-Spiele sind Augsburg, Hamburg und Gladbach.
Ja.
Denn das sind die Spiele, für die es beim FC um alles geht. Dortmund und Bayern sind dann die Extraspiele. Und gerade wegen des Tempos von Dortmund wusste er, da kriegst du halt ganz schnell mal eine gelbe. Und dann fehlt dir Schmied gegen den HSV. Und ich glaube, da ist Kwasniok eiskalt, dass er einfach sagt, ey, dieses Spiel gegen den HSV, das ist das ein wirklich ganz, ganz wichtiges Spiel in der Bundesliga in dieser Saison. Du kannst mit einem Sieg gegen den HSV, kannst du deinen Start veredeln. Ja. Und darauf setzt er alles. Und dann opfert er im Zweifel auch das Spiel in Dortmund. Natürlich nicht wissend, was da alles passieren kann. Ne? Aber dann lieber zu sagen, die haben so viele schnelle Spieler, da geht ganz schnell mal einer am Schmied vorbei, der fährt das Bein aus Reflex teilweise ja einfach nur, ups, Entschuldigung, ja, gelbe Karte, danke.
Wie beim Elfer letzte Woche von Heinz. So,
das sind, du bist ja auch nur ein Mensch, dann, du willst da hingehen, dann fährst das Bein aus, dann ist das eine halbtaktische Situation, dann kriegt der Schmied gelb und fehlt gegen den HSV. Und das kannst du denen halt nicht leisten.
Nee, das ist richtig. Man hat, das ist ja das Schöne, also dass Schmied ja so diese
gerade natürlich jetzt mit Hinblick auf Hübers zusätzlich.
Ja, sowieso nicht.
Das ist natürlich ja nochmal, wäre natürlich ganz krass, wenn jetzt Hübers und Schmied fehlen würden. Bei so einem Spiel.
Vandenberg.
Und Vandenberg noch, ja.
Ja, ich meine, da hast du so viele Innenverteidiger gehabt, die hast du teilweise weggegeben, weil wir einfach zu viele hatten. Jetzt werden das immer weniger. Also ich meine, wir müssen ja eh gleich noch über Hübers reden. War auch ein Ü drin. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, kann man ja eigentlich auch jetzt vorziehen. Was macht der FC denn jetzt am besten? Also das ist ja jetzt die ganz schwierige Situation. Gut, erstmal musst du mir überlegen, was mache ich mit Hübers? Also Vertrag und so weiter. Neuer Vertrag, wie sie es bei Kilian ja gemacht haben. Weil, ne, das muss man jetzt fast schon machen, nachdem man das erlebt hat, auch mit diesem Mann gemeinsam schon für Jahre hatte, ist das ja eigentlich fast schon ein Muss, oder?
Also man hat es bei Kilian jetzt beispielsweise gesehen, dass man Kilian jetzt erstmal Zeit gegeben hat, bevor man überhaupt mit ihm über dieses Thema redet, das erstmal zu verkraften, was es bedeutet, diesen nächsten Kreuzbandriss zu haben. Da sind die Gespräche ja auch noch gar nicht, zumindest in der entscheidenden Phase. Da wartet man oder hat man abgewartet und das wird man bei Hübers jetzt mit Sicherheit auch erstmal machen. Mhm. Der Junge muss damit erstmal klarkommen, aber du hast bei Kielern es letztes Jahr so gemacht, dass du letztes Jahr gesagt hast, du kriegst nochmal ein Jahr Vertrag und jetzt bei Hübers kann ich mir das dann auch vorstellen, wenn es entsprechend so läuft, was auch dann letztendlich eine gute Geste ist im Sinne eines verdienten Spielers beim FC, ehemaliger Kapitän.
Ja,
das kann man dann schon machen. Immer dann klar mit dem abgesprochen, dass er erstmal, das war bei Kilian auch so, noch nicht Teil der festen Kaderplanung ist. Das muss der Spieler dann auch wissen, denn dafür ist der Umbruch im Zweifel auf der Innenverteidigerposition nächstes Jahr im Sommer zu groß. Und dann musst du jetzt einfach im Winter gucken, machst du entweder eine kurzfristige Leihe, machst du einen Vorgriff auf die neue Saison. Und ist es der Innenverteidiger, den du brauchst, oder gehst du auf eine andere Position?
Sehr gut.
Indem du Erik Martel erstmal einplanst in der Dreierkette und dafür, Sky hat ihn gestern ins Spiel gebracht, Salih Özcan, die vorzeitige Rückkehr. Ist das möglich? Kann man das machen? Ich halte es unter diesen Umständen tatsächlich für eine ganz, ganz spannende Option, wenn das irgendwie finanziell machbar wäre, das im Winter zu durchzuziehen. Und dann mal gucken.
Bin ich mal gespannt, wie du das siehst.
Ja, ich glaube, trotzdem, dass die Gemengelage bei Kilian Hübers schon ein bisschen eine andere ist, weil bei Kilian, also bei Hübers, ich will jetzt nicht drüber spekulieren, wie lange ausfällt etc., aber ich glaube trotzdem, je nach dem auslaufender Vertrag, glaube ich trotzdem, dass er eventuell einen gewissen Markt auch im Sommer als Ablösefreier haben könnte, je nach Genesung etc. Und das wäre bei Kilian ja definitiv nicht der Fall gewesen, oder? Also Kilian musste ja darauf setzen, dass der FC was mit ihm macht, sonst würde er ja definitiv vereinslos.
Bei Hübers kommt es ganz darauf an, wie das Knie ist.
Genau.
Also alle wissen in der jetzigen Situation, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit besteht, dass das ein Totalschaden im Knie ist. Also du hast Kraus und Martel auf dem Rasen gesehen, die haben sich sofort umgedreht, Hände vor den Kopf geschlagen, sofort signalisiert, weil sie äußerlich gesehen haben, dass das Knie kaputt ist.
Ja.
Und so, gut auch deswegen, das eine ist, einen Kreuzbandriss zu haben, den man behandeln kann, der zwar nicht gut ist, aber das andere ist, dass du äußerlich siehst,
Das ist ein großer Schaden über
die Sorgen, die man sich machen muss um
den Jahr. Unabhängig davon, glaube ich, je nachdem, wenn es irgendwie gerichtet werden könnte etc., wäre die sportliche Ausgangslage für einen Hübers trotzdem eine andere als bei einem Kilian. Das meinte ich damit.
Ja. Ich glaube, ich weiß, was du. Ja, klar. Ich weiß, was du damit sagen willst.
Zumal er ja jetzt wieder ein absoluter Leistungsträger war und eine gewisse Vita hatte und Kilian war vorher schon länger. Den Kreuzbandriss davor noch gehabt und etc. pp.
Nee, er hat ja generell auch eine gute Saison bisher gespielt. Absolut. Der hinterlässt ja auch sportlich jetzt eine große Lücke, neben dem, dass er ja auch als Typ jemand ist, der dem FC viel geholfen hat.
Ja, also ich finde es schon einen krassen.
Ist krass, ja.
Ist wirklich krass. Andererseits, dass sich dadurch jetzt eine gewisse Möglichkeit eröffnet, auch Martel zu sagen, du hast jetzt einen größeren Wert hinten im Zentrum, fände ich wiederum sehr charmant, weil ich immer ein ganz großer Fan davon war.
Das ist deine Lösung, die du immer als erstes dann präsentierst und ich bin bei dir.
Genau. und ich glaube, Marc, du hast das auch schon mal gesagt, als du bei uns warst, dass du es ganz charmant findest. Und jetzt wird es dann natürlich auch wieder dazu passen, wenn das irgendwie wirklich gehen würde mit einem Sully Özcan, dann würde ich das eigentlich als eine gute Lösung finden für den Winter. Diese ganzen, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt schon mal geprüft oder vernünftig war, früheres Rückholen von Pauli, Bakatukanda etc., sehe ich bei Pauli leider kritisch, weil er jetzt schon wieder verletzt 2-3 Spiele raus war. Also der hat einfach nicht diese Beständigkeit oder sein Körper signalisiert ihm scheinbar immer wieder, das ist gerade nichts oder nicht immer durchgehend auf dem Niveau. Und Bakatukanda tut es, glaube ich, gut daran, wenn er ein zweites Jahr jetzt durchspielt in Österreich. Deswegen wäre ich auch für diese Özcan-Martel-Lösung, wenn das in irgendeiner Form darstellbar wäre, wäre das so meine favorisierte.
Gab es nicht auch schon Kontakt im Sommer mit Sully?
Also sagt man dem nach, also man weiß, dass Kessler und Özcan immer noch einen privaten Kontakt pflegen. Dass der private Kontakt dann schnell mal zu einem beruflichen werden könnte, ist, glaube ich, bei der aktuellen Konstellation und in dem Wissen, dass Martels Vertrag ausläuft im Sommer, dass du nicht weißt, Hüseyin Basic hat im Sommer mal mit einem Wechsel spekuliert. Du weißt, dass du auf dieser Position gegebenenfalls dich auch noch mal verändern solltest. Ich finde das bei Martel ganz spannend, dass man beim FC eigentlich intern in der letzten Saison zumindest mal zu der Bewertung gekommen ist, auf der 4, also in der Dreierkette, ist er fast wertvoller als auf der 6, weil er dann doch noch im Spielaufbau ein paar Schwächen hat. Und da kann man ja sagen, da hat Özcan, ist er zumindest stärker, weil er auch in Dortmund, obwohl er jetzt vielleicht nicht spielt, aber auf einem Niveau trainiert hat in den letzten Jahren, dass er sich da weiterentwickelt hat. Und ich finde es total reizvoll, Martel auf der 4 und Özcan auf der 6 zu haben. Also da hast du zwei zweikampfstarke Abräumer, aber mit Özcan eben einen, der auch einen gewissen Drive noch nach vorne hat, zusammen mit Johannesson.
Das Einzige, was so ein bisschen schwierig ist, glaube ich, er hat ja schon mal selber angedeutet, dass er es, glaube ich, nicht so sieht, oder?
Ja, das muss dann ein junger Spieler, da muss man dem auch da vielleicht.
Aber jetzt so mit Blick auf Vertragsverlängerung etc. und jetzt stellen sie mich ein halbes Jahr wieder auf die 4, wie du sagst, und eigentlich will ich das nicht so. Ja gut, im Endeffekt, er muss da spielen, wo er dem FC in der Situation am meisten hilft. Und deswegen bin ich bei dir. Und dann, wenn es dann so ist, dass das ein Ausschlagkriterium ist für ihn, dass er sagt, ja, da sehe ich mich nicht langfristig, dann ist es so. Aber jetzt in der Form, und jetzt hat man ja auch wieder in Dortmund gesehen, da ist er auf dem Niveau einfach wertvoll. Und ich bin auch bei dir. Ich finde auch vom Spielaufbau für höhere Vereine auf der Position, wo er jetzt vorher gespielt hat, der wird es zum jetzigen Zeitpunkt auch schlicht und ergreifend noch nicht reichen. Für mich ist das ein absolutes Zweikampfmonster. Aber genau, mit Ball nach vorn, da sind halt, ist echt noch viel Luft nach oben und das, in Anführungszeichen, kaschierst es natürlich ein bisschen, wenn du eine Linie dahinter spielst und da den Aufbau erstmal einleitest, ist schon nochmal eine andere Nummer, als den Ball nach vorne auch zu treiben. Ne?
Du hast doch ja gesehen, ich meine, der hat immerhin mit Serhou Guirassy einen der besten Bundesliga-Stürmer nahezu komplett rausgenommen. Ja. Diese eine Szene war ja praktisch das Einzige, was Guirassy hatte.
Ja.
Das war eher ein Ping-Pong-Ball im Strafraum. Deswegen muss man schon sagen, also so wie der die Zweikämpfe geführt hat gegen Guirassy, das ist sehr hohes Bundesliga-Niveau. Und vielleicht muss er dann irgendwann auch mal mit seinem Berater sprechen, wo ist meine beste Position, wo ich auch perspektivisch richtig Karriere machen kann. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das die 6 ist. Also dafür spielen viele Top-Mannschaften mittlerweile mit Dreierkette. Und wenn er irgendwann mal in einer Top-Mannschaft spielen will, muss er sich vielleicht überlegen, ist das, auch wenn sie vielleicht nicht seine absolute Lieblingsposition ist, aber vielleicht die, auf der er wirklich durchstarten kann.
Also mir ist auch aufgefallen, dass er seine besten Spiele eigentlich fast da gemacht hat. Ja. Das heißt nicht, dass er anderswo jetzt nur schlecht gespielt hat.
Nee, der kann ja auch auf der 6-13 Kilometer laufen.
Also immer mit Haken solide.
Naja, aber noch ein bisschen besser da.
Das geht ihm auch ab, gerade wie du sagst, mit Blick auf vielleicht auch mal Karriere, höhere Vereine etc.
Ja.
Also im defensiven Mittelfeld den Pass bekommen, aufdrehen und dann sofort den nächsten Angriff einleiten, das ist einfach nicht sein Spiel. Also ja, bei allem Respekt, aber das ist eher Johannesson. So, aber du hast nicht diesen Sechser, der auf der einen Seite die Holding Six und auf der anderen Seite diese totale Ballkontrolle, die andere wirklich super starke Sechser haben, hat er einfach nicht.
Wenn man dann jetzt an einen Sechser denkt mit Salih Özcan, falls der zurückkommen sollte, da gibt's ja auch mal einige, die zweifeln, dass er sagen, er hat ja nur eine gute Saison unter Baumgart gehabt. Ich sage mal, da wäre quasi nur, glaube ich, auch ein Trainer, der zu ihm passen würde. Also ich glaube, der könnte ihn auch wieder an das Niveau, was er auf jeden Fall in Köln definitiv gezeigt hat und auch teilweise in Dortmund schon, wieder heranbringen. Und deswegen würde ich fände das eine spannende Idee.
Ja, und ein wichtiger Punkt ist, finde ich auch, also mit Ausnahme dieser Saison, der kam schon immer auch zu Spielzeiten in Dortmund. Also Wolfsburg hat jetzt nicht geklappt, dieses Zwischenleihe. Aber als er danach zurückkam, der hat immer schon so seine Minuten in Dortmund gesammelt. Also ja, er saß jetzt nicht 3 Jahre nur auf der Bank oder so oder auf der Tribüne. Also
und ja, jetzt spielt er halt nicht mehr, weil man auch sagen muss, dass da ein paar Spieler sind, die auf einem spielerisch noch mal weit viel höheren Niveau ist. Also ich mag einen Matcher persönlich nicht, aber der ist einfach ein richtig, richtig guter Mann da auf dieser Position. Ja. Und das gut, muss man dann auch einsehen.
Und das ist halt auch das, was wir mal vielleicht abschließen. Ja. Wenn du Martel zurückziehst, würde sonst die Körperlichkeit auf der 6 fehlen, weil das haben ja sowohl Johannesson als auch Husin Basic nicht und erst recht nicht Kainz, wenn er da irgendwie mal nochmal landen sollte. Ich erinnere da nur an die Endphase gegen Augsburg, wo ich gedacht habe, oh, jetzt müssen wir kein Tor mehr schießen, sondern noch eins verhindern. Und er lief da auch in der Mitte rum.
Und Kraus offensichtlich
und genau,
unter Kwasniok gerade auch noch nicht. Der wird eher.
Das stimmt, das überrascht mich ein bisschen.
Als
Weil der eigentlich rein spielerisch, zumindest was ich auch mal so gesehen habe in Bochum etc., der kann das eigentlich ein bisschen besser, auch mit Ball nach vorne mal was kreieren. Aber wie du sagst, der sieht der irgendwie verteilt irgendwo in der Innenverteidigung, Linksverteidiger. Ja.
Ja.
Ich glaube, so langsam aber sicher, wenn ihr nicht noch was ganz Wichtiges zum BVB-Spiel loswerden wollt, scheint nicht der Fall zu sein, schließen wir das BVB-Spiel an dieser Stelle ab und reden gleich über das Bayern-Spiel. Bevor ich das aber tue, kommt der von euch so geschätzte Part, den ich an dieser Stelle für die vielen, vielen Neuen, die wir immer haben, neuen Hörerinnen, Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, immer auf unser Buch hinweise. Wir sind gerade mittendrin, wir haben schon fleißig dran gearbeitet, ne Julian, an diesem Buch Fahrstuhljahre, die Jahre 2000 bis 2025. Das werden wir noch einmal komplett analysieren. Keine 25 Jahre, aber in ein paar Stunden. Also ihr braucht schon ein bisschen, um dieses Buch zu lesen. Da ist nicht nur die Top- und Flop-Elf drin der letzten 25 Jahre, die natürlich irgendwo auch ein bisschen lustig ist, sondern wir versuchen schon ernsthaft zu analysieren, was wir in dieser Zeit erlebt haben, in diesen Jahren 2000 bis 2025, weil Bücher über die Meisterschaften, über die ganz großen Erfolge des FCs gibt es bereits. Und aber diese Zeit, die ja auch wichtig ist, weil das die Vorbereitung ist, wieder zurück an die Weltspitze. Da muss natürlich auch drüber analysiert werden. Das haben wir getan und werden das, wie gesagt, jetzt an euch veräußern. Ihr könnt damit auch diesen Podcast unterstützen, weil es gibt nämlich nur bei uns dieses Buch zu bestellen. Auf unserer Webseite könnt ihr dann gleich sehen in den Shownotes oder halt auch jetzt im Video untertitelt. Da ist alles, wo ihr das Buch bestellen könnt. Und natürlich könnt ihr diesen Podcast auch wieder abonnieren und ihr könnt uns auch bei Steady unterstützen. Auch diese Möglichkeit besteht. Alles das, um uns ein bisschen zu helfen, das Ganze auch weiter aufrechtzuerhalten. Damit bin ich auch schon durch und jetzt wollen wir einen kleinen Wechsel machen, weil der erste FC Köln hat dann direkt das nächste Highlight vor der Tür stehen. Die Bayern kommen. Also Pokal, DFB-Pokal, ein anderer Wettbewerb. Worauf freust du dich am meisten?
Auf das Elfmeterschießen, dass der erste FC Köln dank Ron-Robert Zieler gewinnen wird und Jonas Obig leider mit dem FC Bayern als Verlierer den Platz verlässt.
Ja, das war die Stegenphilosophen für heute. Das kann nicht besser werden. Naja, also das wäre natürlich die Idealvorstellung, wobei das natürlich auch wieder so ein Nervenkracher wäre, ja. Den hatten wir gerade. Aber da wir wahrscheinlich nicht 4-5-0 gewinnen werden, ist das, wenn wir gewinnen, wahrscheinlich die wahrscheinlichste Variante. Wie kannst du die unschlagbaren Bayern überhaupt besiegen? Ohne Waffengewalt.
Ja, an einem Tag, wo für dich quasi alles sehr, sehr viel passt oder fast alles passt, also ähnlich wie in Dortmund, nur noch mal eine Schippe bis zwei drauf, so muss man sagen. Also du musst in der Offensive brutal effektiv sein, du musst wieder mit so viel Herz verteidigen, du brauchst ganz sicher wieder einen überragenden Torwart, du brauchst auch das nötige Glück und das alles in den Topf geschmissen und aufgekocht, dann hast du vielleicht so eine Pokalerfolgssuppe, die dich da irgendwie weiterträgt. Anders, also auf was anderes kann man nicht hoffen, weil ich finde, ich habe die Bayern rein spielerisch und vom Auftreten her seit Jahren nicht mehr so gut gesehen. Das ist schon wirklich eine absolute Extraklasse. Und dennoch gab es natürlich diese letzten Jahre, wo sie seit sehr vielen Jahren jetzt nicht mehr im Pokalfinale waren, diese Saarbrückens, diese Kiels, wo sie halt ins Schlingern und geraten sind und ausgeschieden sind.
Ja.
Und auf sowas muss man jetzt einfach hoffen und setzen und natürlich alles auf den Platz lassen. Das sind natürlich unfassbar viele Floskeln, aber was anderes, was anderes ist es ja nicht. Also
du musst wahrscheinlich dieses eine Spiel erzwingen. Irgendwie dieses eine Spiel sozusagen, wo du sie mal schlagen kannst und hoffen, dass die nicht die ersten zwei, drei Bälle reingehen. Gehen die nach 10 Minuten in Führung, ist es vermutlich gelaufen. Ich habe so eine gewisse, das ist jetzt ein bisschen fies, ich mag den Jungen ja, ne, aber meine Hoffnung ist so ein bisschen Obig. Weil diese spezielle Situation, er ist in Köln ausgerechnet, wo er vielleicht auch nicht überragend gehalten hat, sonst wäre er ja damals, hätte er auch durchgespielt, ist ja nicht umsonst rausgenommen worden auch. Das war das eine und das andere ist natürlich auch, dass ihm so ein bisschen die Matchpraxis fehlen könnte.
Ja, deswegen hat er jetzt gegen Gladbach spielen dürfen, damit er sich wieder dran gewöhnt. Also jetzt sind wir mal ganz realistisch, so wie du auch sagst. Ne? Also ich glaube, es müsste ja alleine schon viel zusammenkommen, dass es auf Jonas Obig hinausläuft. Also dafür muss der FC ja auch zu den entsprechenden Chancen kommen, dass immer einer durchflutscht.
Ja.
Also da muss schon wirklich sehr, sehr viel gut für den FC laufen am Mittwoch. Wie du sagst, die Bayern spielen überragend. Die haben jetzt gerade den Startrekord eingestellt vom AC Mailand, 13 Siege wettbewerbsübergreifend. Man kann natürlich auch sagen, die mathematische Wahrscheinlichkeit steigt mit jedem Spiel, dass der FC Bayern dann doch mal eins verliert. Vielleicht dann eben jetzt, dass er eben nicht diesen alleinigen Rekord dann hält. Aber boah, also da muss schon sehr, sehr viel Fantasie dabei sein, dass Jonas Obig überhaupt in die Situation kommt, dass er der entscheidende Spieler im Sinne des ersten FC.
Also meine größte Hoffnung ist wirklich, dass die Bayern in irgendeiner Form, wenn es langsam eng werden würde, was trotzdem sehr unwahrscheinlich ist, so ein bisschen schon diese Pokalhistorie der letzten Jahre im Hinterkopf haben, vielleicht der ein oder andere. Aber selbst das ist eine ganz geringe Hoffnung, aber man muss sich an irgendwas greifen oder hochziehen.
Ja.
Und also wenn in irgendeiner Form Spannung bis zum Ende da ist, dann bin ich ja schon mal sehr froh, weil dann hat sich der FC überragend verkauft, egal wie es läuft.
Ja, der FC hat ja bisher noch gegen keinen Gegner, auch gegen die wirkliche Top-Ware, sag ich mal, spielerisch gesehen Leipzig und Dortmund enttäuscht oder irgendwie abgeschossen worden. Das wäre jetzt auch schade, wenn diese Mannschaft nach dieser Leistung da von den Bayern abgeledert wird. Ich hoffe auch, dass es ein würdiges Spiel wird. Würde ich übrigens auch Ron-Robert Zieler unheimlich gönnen, weil der ist ja dann unser Pokaltorhüter, der diesen schönen, den tollen Abend erwischen muss. Da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf, wie der sich da verhält. Das ist ja sein erstes richtiges Spiel dann für den FC im eigenen Stadion. Ja, ist letztendlich dann auch die richtige Entscheidung, ihn nach wie vor drin zu lassen, denke ich mal schon, oder?
Ja, ich finde das die total sinnvolle Lösung. Klar, Marvin Schwäbe ist dann noch wahrscheinlich ein Tick besser als Zieler, aber am Ende haben die zwei richtig, richtig gute Torhüter und Zieler hat sich das verdient. Punkt. Ja. Und dann ist es auch konsequent, diese Pokalregelung durchzuziehen. Sonst würde Kwasniok ja auch sein Gesicht verlieren, wenn er das jetzt rückgängig machen würde, nur weil es gegen die Bayern geht. Er hat ihm gesagt, Zieler, du bist mein Pokaltorhüter, komme was wolle. Und ja. Ich finde, das passt auch wiederum zu Kwasniok, dass er das so handhabt. Ist er ja auch nicht der einzige Trainer, der das so macht, wenn er ein entsprechendes Niveau auf der Bank hat. Und das hat Zieler. Punkt.
Ansonsten aufstellungstechnisch, wir haben eben schon darüber gesprochen, was die eigentlich wichtigen Spiele HSV sind und so, was danach folgt. Also nicht das volle Besteck auf den Tisch legen oder?
Ich glaube schon, dass die Spieler eine englische Woche in den Knochen haben dürfen, in den Beinen haben dürften, um das zu überstehen. Also, und Sperren sind ja auch nicht zu befürchten mit Blick auf HSV. Von daher solltest du schon alles aufbieten, was du hast. Also das ist ganz einfach. Gut, das hat. Ich weiß,
worauf, das ja mal unter Steffen
Baum,
ja.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Genau. Auch Conference League, teilweise die Ausstellung und so, wo man eigentlich denkt, also das hat ja auch das ist der, finde ich, der Trainer, dem jedem Fan auch schuldig, dass da die maximal beste Mannschaft auf dem Platz stehen muss. Und auch den Spielern selber, die das ja auch wollen, für die ist das auch ein absolutes Highlight.
Ja.
Also für mich gar keine Frage.
Es wird eine laufstarke, zweikampfstarke Mannschaft auf dem Platz stehen. Ich erinnere mich an den letzten Test, da hatte Kwasniok ja auch gesagt, ich brauche für dieses Spiel eine brutal zweikampfstarke und laufstarke Mannschaft, unabhängig davon, was dann gegen Regensburg kommt. Und ich glaube, so eine Mannschaft wird er aufbieten und gegebenenfalls dann je nach Spielverlauf das mit den Wechseln anpassen. Aber dass du vielleicht auch mal so einem Sebulonsen mal weniger als 90 Minuten gibst, damit der dann gegen HSV dann frisch ist. Aber das kommt dann aufs Spielverlauf, auf den Spielverlauf an. Ich glaube, von der ersten Minute an wollen die erstmal versuchen, die Bayern zu ärgern, zu kitzeln und einfach mal zu gucken, was geht. Wie du sagst, wenn es nach 10 Minuten schief geht und du siehst, das Spiel gleitet dir durch die Hände, okay, dann sind es halt die Bayern und dann kannst du machen, was du willst, kannst auf den Kopf stellen, mit der Beine wackeln, aber dann kannst du dann im Zweifel auch mal in der zweiten Halbzeit ein bisschen variieren.
Tja, das werden wir alles abwarten müssen. Das wird auf jeden Fall ein Feiertag. Ich glaube, ganz Köln freut sich drauf und ist richtig jeck auf dieses Spiel. Und ja, geht mir auch so. Auf der anderen Seite auch ein bisschen Sorgen. So, hoffentlich geht's gut oder zumindest, dass es nicht so richtig böse wird. Aber ich bin da einfach guten Mutes, weil die Mannschaft sich ja bisher wirklich positiv verkauft. Wie eben schon gesagt, selbst bei den Niederlagen warst du nie chancenlos, zumindest einen Punkt zu holen. Das ist schon, auch jetzt, wenn ich an dieses Dortmund-Spiel nochmal zurückdenke, du bist ja am Ende auch irgendwo stolz auf diese Truppe, ne, weil sie sich wirklich den Arsch auch bis zum Stehkragen aufgerissen hat und bewiesen hat, dass sie es wollten. Und das kann auch ein schlechteres Spiel gegen die Bayern nicht kaputt
machen. Nein, absolut. Aber natürlich wäre es schade, wenn es jetzt ein ganz...
Ja, wir hoffen natürlich.
Aber das Grundvertrauen habe ich und trotzdem kann es... Gerade gegen Bayern. Bayern ist schon nochmal ein anderes Regal als Dortmund auch, muss ich sagen. Die stehen nochmal drüber. Das hat auch gerade die erste Halbzeit Bayern-Dortmund gezeigt.
Aber letztes Jahr war mit Leverkusen ja ähnlich, ne?
Ja, gut.
Du kannst diesen Tag erwischen.
Ne? Das war halt so ein bisschen auch so schade, weil bei Leverkusen fing es ja langsam, das Bröckeln fing ja danach erst an.
Ja,
richtig. So ein bisschen, ne? Und da war es noch Leverkusen gegen den FC. Das war so das letzte Fünkchen, was sie noch übrig hatten aus der Meistersaison, was sie rausgekratzt haben.
Ausgerechnet gegen uns.
Danke. Ja, aber ja, ich hoffe und ich glaube, sie werden alles auf den Platz bringen. Aber ich Ich kann auch nicht diesmal für den FC tippen. Das ist einfach in der Hoffnung, dass das dann einmal nicht gut geht. Aber ich kann es mir leider nicht vorstellen.
Okay, dann lass uns tippen, weil wir wollen ja auch noch über die U19 kurz reden, weil du hast das ja verfolgt jetzt international, der FC. Aber erstmal der Tipp gegen die Bayern, wobei das ja auch irgendwo international ist.
Ja, ich sage und hoffe natürlich alles, dass der FC gewinnt, aber ich glaube, die Bayern werden 2-1 gewinnen.
Okay, Marc?
5-4 für den FC nach Elfmeterschießen.
Du bleibst dabei.
Ich bleib dabei.
Das finde ich gut. Und da ich ja gegen den FC nicht tippen kann, das geht irgendwie nicht.
Habe ich auch noch nie. Also das ist Premiere.
Ich habe ja 3-0 getippt, als der FC gegen Leverkusen gespielt hat. Und beim Stande von 2-0 wurde Thomas Reinscheid, der damals mit hier am Tisch saß, ein bisschen nervös. Ne? Das sagt er heute noch. Er hat sich natürlich gefreut, aber ich tippe jetzt tatsächlich ein 3-2 für den FC. Ohne Verlängerung, einfach so mittendrin. Schlagabtausch. Ja, frag mich warum. Keine Ahnung.
Wie damals, wann war das? 2010 oder 2011 mit dem.
Nach 0-2, 3-2. Nach 0-2
Rückstand, ja, genau. 3-2 gewonnen?
Ja, alles klar. Das, nehmen wir. Wenn wir so eine Wiederholung hätten, also das ist eine Wiederholung, die hat man mal gerne im Fernsehen.
Sehr, sehr gut.
Müssen wir Novakovic noch zurückholen, aber ja.
Was machen wir mit HSV-Spiel? Das werden wir ja vorher auch nicht mehr groß besprechen können. Das sollten wir zumindest nachdem, tippen. Ja. Ja, kann ja sein. Ne? Dann, oder? Sollen wir das lassen? Und wir tippen später mal in einem Meme oder?
Komm mal, da tippe ich ein 4-0.
4-0 für den FC vermute
ich mal. Ja, also ich glaube, also da bin ich auch, ich weiß, dass er es bewusst so gesagt hat, wir FC ist immer in der Außenseiterrolle, aber ich habe jetzt auch ein paar HSV-Spiele gesehen und ich finde den FC qualitativ auch einzeln besetzt besser als den HSV. 4-0 ist natürlich trotzdem, aber das ist jetzt mal so die ausgleichende Gerechtigkeit, weil dann viele sagen, der hat für Bayern getippt, deswegen sage ich 4-0 gegen den HSV.
Versuchst du deinen Ruf zu retten.
Ja, genau. Das ist klar. Wobei es halt wirklich schwierig ist, dass ich finde, sowas hängt ja schon auch davon ab, wie du am Mittwoch spielst. Ne? Aber egal, 4-0.
Also gegen HSV gibt es, so wie finde ich weiß, keine Elfmeterschießen.
Nee, stimmt. Ich bleibe aber bei der Tordifferenz.
5-4.
Ich sage, der FC gewinnt ganz geschmeidig und leicht und easy 1-0.
Okay, also mit 1-0 vom Platz gefegt sozusagen.
1-0 vom Platz gefegt aus dem Stall.
Ja, dann sage ich jetzt mal 3-1, mal so ein bisschen so den etwas gängigeren Tipp. Und
also nachdem sie es gegen Bayern eng machen, gegen HSV wieder geschmeidiger.
Ja, wieder etwas geschmeidiger.
Okay.
Ja, wir werden sehen. Ja, dann lass uns doch mal über die U19 reden. Wir haben ja selber auch vor wenigen Wochen Stefan Rutenbeck hier sitzen gehabt. Das war ein richtig toller Talk. Wir hatten richtig viel Spaß mit Rute. Ist ja auch ein guter, positiver Typ. Natürlich haben wir auch da schon über Europa ein bisschen gesprochen, haben über viel gesprochen. Du bist jetzt da gewesen bei dieser Reise, wo 1000 FC-Fans etwa roundabout mit vor Ort waren. Der FC hat 3-0 gewonnen, die U19. Und was nimmst du mit aus diesem Spiel?
Dass es wieder eine schöne Auswärts-Internationalreise gab. Also ich genieße das einfach. Natürlich bin ich als Reporter vor Ort, aber in dem Moment schwingt halt auch wieder das FC-Herz dann einfach mit. Und wenn ich dann sehe, dass über 1000 Fans, weit über 1000 Fans da einen riesen Alarm machen, geht einem einfach das Herz auf. Das ist schön. Das freut mich vor allem für die Jungs, die sich das verdient haben, die Meister geworden sind, von denen ja auch dann teilweise Leute noch mitspielen durften, wie Zimbo oder Faisal Hachaoui. Und das ist einfach eine schöne Belohnung für die Spieler, sowas dann zu erleben und zu wissen, mit diesem Spiel wirst du in die nächste Runde einziehen und dann wirst du wahrscheinlich gegen Mitchellern spielen und dann hast du die nächste Runde, die nächste Auswärtsfahrt nach Dänemark. Also es ist einfach schön. Es ist, und ich finde das gar nicht auf kleinem Niveau, sondern es ist das höchste Niveau, was du als A-Junior erreichen kannst.
Ja.
Und
sollte man schon herausstellen nochmal. Das ist schon extraordinär.
Extraordinär für den ersten FC Köln und für jeden einzelnen Spieler. Und für Rute und sein Trainerteam.
Hast du in die Gesichter der Spieler geschaut? Was hast du feststellen dürfen?
Ich hatte das Gefühl, am Anfang waren sie ein bisschen nervös.
Haben sich auch ein bisschen schwer getan. Aber.
Ja, ich meine, also das war schon sportlich sehr, sehr klar und deutlich. Und trotzdem hast du so bei der einen oder anderen Situation gemerkt, dass da der eine oder andere nervös war. Ich glaube, auch Rute war nervös am Anfang. Und ich glaube, mit dem Tor von Finn Schenten, das 1-0, war dann auch zumindest eine gewisse Stabilität dann einfach da in dem Wissen, das muss ja eigentlich gut gehen. Und dann ist es einfach eine Frage der Zeit, bis dann die weiteren Tore fallen. Und es hätte alles viel deutlicher ausgehen können. Aber der FC hat es gut gemacht.
Ja.
Und wenn du dann einmal so ein bisschen die Nervosität abgelegt hast, dann kommst du in diesen Wettbewerb auch dann rein?
Ja, wäre jetzt natürlich schön, wenn auch das zweite Spiel, also praktisch das Rückspiel, dann auch noch erfolgreich gestaltet wird, wovon man vielleicht nicht ausgehen sollte, aber zumindest ist die Chance recht groß. Was erwartest du denn von dieser jungen Mannschaft? Wie weit kann sie denn noch kommen, wenn der nächste Gegner wirklich mitschillernd ist, oder?
Also das ist für mich ein bisschen Glaskugel, weil ich überhaupt nicht einschätzen könnte. Also mit Sicherheit wird das Niveau von den Dänen deutlich über den der Luxemburger sein. Aber das kann ja alles von und wieder sein, weil gerade, auch wenn natürlich jetzt sehr viele der Meistermannschaft nicht dabei sind, aber wenn der Rute diesen Spirit so ein bisschen wieder reinträgt und wieder so in diesen Turniermodus kommt, dann kann das ja ähnlich, also ich will jetzt nicht sagen zum Titel lang, aber da kann sich ja immer noch von Runde zu Runde weitertragen. Und das ist natürlich auch was, wenn jetzt so die erste Nervosität vielleicht abgelegt ist und die merken, da kommen auch nach Dänemark, keine Ahnung, wie viele wieder mit. Das trägt auch die jungen Spieler ja nochmal zusätzlich, weil das hat ja nicht jeder Verein. Das muss man auch mal herausstellen.
Absolut. Also das, ich meine, das war jetzt natürlich schön nah, aber das wird nicht immer so sein.
Ja, Dänemark wird dann wahrscheinlich Richtung 800 Kilometer sein. Da musst du dann schon mal...
Also wenn nur in Anführungsstrichen 300 oder 400 mitkommen, die machen ja, werden richtig Alarm vor Ort.
Und ich glaube, die werden mitkommen.
Ja.
Da kannst du mal ziemlich sicher sein.
Ja, also das ist ja dann wirklich nur dann so ein bisschen, wenn die arbeiten müssen, ansonsten kämen die ja sonst immer mit, ne? Das haben wir ja immer jetzt gesehen, wenn die Möglichkeit besteht, wie in Hoffenheim zum Beispiel. Ne? Also in dem Fall bei den Profis. Aber ja, die FC-Fans sind schon bekloppt. Und läuft, ich muss mal blöd fragen, läuft da eigentlich vorher die Hymne? Die
Champions
League-Hymne?
Ach so, nein. Nee, das war jetzt leider nicht so. Das wäre natürlich nochmal ein kleines Bonbon. Ich weiß nicht, ob sie bei dem, das ist ja jetzt der Domestic Champions Path. Ich weiß nicht, ob es bei dem Champions League Weg, den es da auch gibt, also wo jetzt beispielsweise Leverkusen und so weiter mit, ist Leverkusen mit dabei in der Champions League, genau. Dann weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwie die Hymne laufen würde, aber da war es leider nicht der Fall.
Ja, naja gut, ich kann es auch verstehen, das sollte man dann im Prinzip immer so das Highlight, immer noch einen draufsetzen, das muss man sich verdienen, die zu hören. Wir haben sie als FC noch nie gehört, ne? Das ist halt wirklich das Traurige. ja, dann tipp mal den Tabellenstand. wäre natürlich schön, wenn wir das irgendwann noch mal mitkriegen sollten. Aber
also am letzten Spieltag spielt der FC in München. Da ist München ja schon Meister. Und für den FC geht es dann halt um den Einzug in die Champions League.
Ja, okay. Das
was?
Ist eine schöne These, ja.
Gefällt mir gut.
Nehmen wir so mit. Also
Quatschkopf-Merten wieder.
Aber träumen ist erlaubt. Das sagen ja sogar die Offiziellen des ersten FC Köln. Ne? Ich wollte aber nochmal wegen der U19, weil wir Rute vor kurzem da hatten, ist schon ein total positiver Typ. Ne? Da hat der FC wirklich einen guten Mann. Das hat sich ja auch mit der Zeit entwickelt. Ne? Also schon ein ganz wichtiger Mann im Jugendbereich.
Einer der wichtigsten innerhalb des gesamten FC, wie ich finde. Ja. Erstmal ist er ein überragender Typ. Jeder, der ihn mal kennengelernt hat, muss eigentlich von ihm schwärmen.
Ja.
Wie der diese Art hat, mit verschiedenen Altersstufen umzugehen. Also der spricht die Jungen an, der spricht aber auch die U21 und die Profispieler an. Mit dem kannst du immer reden. Und jeder Trainer, mit dem ich bisher gesprochen habe, schätzt den Umgang mit ihm. Und er sitzt einfach an dieser Schlüsselstelle, die für den FC so, so wichtig ist, dass du einen profi-erfahrenen Trainer hast, der total glaubhaft alles wiedergeben und einschätzen kann, was du brauchst, um diesen Sprung von der U19 dann irgendwann zu schaffen. Und du siehst, wie wichtig das ist, weil es immer früher mittlerweile die Diskussion gibt, kann dieser Spieler den Sprung schaffen? Ich meine, keine Ahnung, jetzt so ein Benjamin Ley ist ein überragender Fußballer. Aber wenn du siehst, dass er beispielsweise genauso in der gleichen Altersklasse wie Lennart Karl ist, und auch dasselbe, also selber Jahrgang, auch ähnliche Größe. Aber du siehst, Lennart Karl ist ein erwachsener Fußballer und Benjamin Ley ist noch ein Jugendlicher.
Mhm.
Und diesen Unterschied, den musst du einfach wahrnehmen können, einschätzen können, transportieren können. Und Rute kennt diesen Unterschied wie kaum ein anderer.
Ja.
Und deswegen ist er ganz, ganz wichtig für den FC.
Ja, ich meine, er hat ja nicht umsonst auch einen Vertrag sozusagen, einen unbefristeten, nicht auf Lebenszeit, aber auch unbefristet.
Quasi.
Ja, quasi. Ne? Also, dass man weiß das ja schon zu schätzen, wen man da hat. Und das finde ich natürlich sehr positiv. Und ich kann es nur bestätigen, er war hier. Und wir wären am liebsten, wenn nicht noch ein bisschen Zeit nach hinten, mehr Zeit gewesen wäre, wären wir an der Theke wahrscheinlich noch ein bisschen versackt. Also es war richtig angenehm. Ne?
Neben Marc, einer der besten Gäste, die wir jemals hatten.
Natürlich. Selbstverständlich. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle aber langsam aber sicher.
Besser kann es nicht werden.
Ja. Nee, besser wird es jetzt nicht mehr. Ne? Er hat ja schon mit seinen Bayern also mit dieses 5-4 nach Elfmeterschießen. Da werde ich also am Spielabend dran denken. Und schauen wir mal, vielleicht kommt noch eine Nachricht von mir. Ganz kurz. Okay. Ich würde mir wünschen, du hast recht. Ja, dann lass uns alle die Daumen drücken für unseren FC. Und dann sehen wir uns dann nächste Woche und hören uns dann wieder, wenn es dann wieder heißt FC Thekenphilosophen für heute. Dankeschön, Marc. Lieber Marc, das hat wieder ganz großen Spaß gemacht. Mit dir natürlich auch. Und
mit
dann,
dir auch.
Ja, danke.
Ach, für die Einladung.
Dann würde ich sagen, nächste Woche geht's weiter. Gerne. Bis dann. Wiederhören. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.